Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste. Heinrich Heine. Und mit diesem Zitat sind wir mittendrin bei unserem Thema. Es ist nämlich endlich wieder Zeit, um in diese Welten einzutauchen. Immer mehr Bundesländer in Deutschland, die haben Urlaub. Das heißt, es ist Ferienzeit. Das heißt, es ist Zeit für ein gutes Buch. Aber was ist das jetzt, ein gutes Buch? Welches Buch, welche Bücher gehören in den Ferienkoffer? Stammhörerinnen und Stammhörer unserer Sendung wissen, das machen wir einmal im Jahr. Wir bitten Sie, wir fragen Sie, was ist Ihr Lieblingsbuch? Was würden Sie in Ihren Ferienkoffer packen? Aber was ist generell für Sie wichtig, wenn Sie Bücher lesen? Gibt es eine besondere Erfahrung, die Sie mit einem Buch gemacht haben? Ein Buch vielleicht als Vademekum, als Lebensbegleiter, als Trostspender, als Ratgeber? Oder gab es vielleicht auch ein Buch, da haben Ihre Freundinnen und Freunde gesagt, das musst du unbedingt lesen? Und haben Sie es gelesen und dachten, oh Gott, nee, also über die Seite 30 komme ich nicht. Bücher sind nämlich auch oft Geschmacksfrage. Das ist unser Thema heute. Wir laden Sie herzlich ein, sich zu beteiligen. Sie können uns anrufen unter der Nummer 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder, wenn Sie mögen, können Sie uns auch eine E-Mail schreiben unter der Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Ich bin heute nicht allein, ich habe Verstärkung, ich habe zwei Gäste. Zum einen Evelyn Röwekamp, sie ist Buchhändlerin der Thalia Universitätsbuchhandlung in Rostock. Schönen guten Morgen, Frau Röwekamp.
Guten Morgen.
Jetzt habe ich so lapidar gesagt, Buchhändlerin, nein, nein, Frau Röwekamp, Sie sind viel, viel mehr. Sie sind leidenschaftliche Leserin und eine leidenschaftliche Streiterin für das Buch. Sie haben auch schon bei zwei Sendungen hier mitgemacht, sind also erfahren und erprobt. Und Sie sind auch, habe ich gelernt, eine Sortimenterin. Was ist denn das, Sortimenterin?
Ja, die erste Sortimenterin.
Die erste, Entschuldigung.
Ja, das ist ein bisschen dick aufgetragen, weil ich dann immer sehr übertreibe und sage, Thomas Mann war auch erster Sortimenter, da kann man doch mit angeben und das tue ich auch.
Ja, und was ist das? Was macht eine erste Sortimenterin?
Die sortiert, so wie das Wort das ja schon ausdrückt. Sie sortiert, vorsortiert und in der Fülle der Bücherwelt muss man sortieren, das geht gar nicht anders. Muss man natürlich nach Trends gucken, man kann aber auch ganz viel aus dem Bauch heraus, aus seinem eigenen Gefühl aussuchen und dann muss man natürlich die anderen überzeugen, dass dieses Gefühl richtig ist.
Das heißt, Sie sind so die Perlentaucherin. Sie gucken
das Trüffelschwein.
Auch, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ich fand Perlentaucherin klang schön, aber dann würde ich sagen, Sie sind das Trüffelschwein, das in der Flut der Neuerscheinungen herumschnüffelt und dann sagt, das muss ins Sortiment.
Ja. Ja, es gibt aber etliche Trüffelschweine. Ich bin ja nicht das einzige Trüffelschwein.
Na, da wollen wir nachher mit Ihnen schnüffeln und gucken, was denn so an Auswahl kommt heute. Mein zweiter Gast, das ist Hauke Hückstedt. Er ist der Leiter des Literaturhauses in Frankfurt am Main und auch bereits Ferienlektüre-Berater bei uns im Gespräch gewesen. Guten Morgen, Herr Hückstedt.
Guten Morgen, Herr Hatting.
Extra heute Morgen angereist, jetzt bei mir hier im Studio. Freut mich, dass Sie das gemacht haben. Wenn wir auf das Literaturhaus Frankfurt schauen, man sagt ja bei Verlagen oft, die haben so eine Mischkalkulation. Die haben dann so einen Bestseller, der verkauft sich großartig und dann können sie so als U-Boot dann noch so ein bisschen Lyrik verkaufen. Kalkulieren Sie auch so, wenn Sie Ihr Programm machen am Literaturhaus Frankfurt?
Ja, Mischkalkulation ist ein Begriff, mit dem wir tatsächlich wöchentlich umgehen. Ich glaube, nur so können interessante Programme entstehen, nicht wegen der Risikominderung, sondern wegen der Vielfalt, wegen der Breite des Programms, der Tiefe und der Abwechslung, die man auch selber sucht und braucht.
Finden Sie das schwierig, auch unbequeme oder sagen wir mal besser komplexere Autoren, Lyrik zum Beispiel, ins Programm zu heben? Haben Sie da Schwierigkeiten, das Publikum zu ziehen?
Ja, die gibt es. Das kann man schon. Also Literaturhaus Frankfurt ist natürlich eins der größten jetzt in der Republik und man kann kein Programm gegen das Publikum machen. Das ist so meine Haltung. Und wenn wir dann beobachten, dass bestimmte Dinge eben nicht so nachgefragt werden, dann muss man das auch nicht durchsetzen. Wir wollen die Leute ja nicht erziehen. Wir wollen gute Bücher vorstellen, tolle Autorinnen und Autoren. Und das ist viel wichtiger als jetzt immer die eigenen Vorlieben durchzusetzen, die aber eine große Rolle spielen müssen, wenn man ein starkes Programm macht.
Wir wollen ja heute hören, was so die Lieblingslektüre ist, was in die Koffer gehört. Da fange ich doch jetzt mal bei Ihnen, Frau Röwekamp, an. Ich habe gelesen, Sie müssen so ungefähr 50 Bücher pro Halbjahr lesen. Haben Sie da überhaupt noch Lust und Zeit auf ein Buch, privat, so nebenbei?
Ja, das habe ich schon. Also die 50 Bücher, wenn ich die schaffe, also das sind ja erstmal Manuskripte, weil ich für Thalia in einem Sortimenterkreis bin, der vorsortiert, da wird dann auch ordentlich gestritten. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, ich kann nur das überzeugend durchsetzen, was ich wirklich gelesen habe. Das Schöne an Manuskripten ist oft, dass ich den Titel vergesse, den Verlag vergesse und auch den Autoren und wirklich mich voll auf den Inhalt konzentriere. Und natürlich schaue ich da auch auf Potenzial. Das hört sich jetzt so verkäuferisch an, ist aber so. Und wenn es mich dann packt, dann bin ich auch gnadenlos und versuche, meine Kollegen in dem Kreis zu überzeugen. Das ist schon ein paar Mal gelungen, hat aber wirklich damit zu tun, wenn man etwas gelesen hat und das wird jeder wissen, dann kann man es überzeugend vermitteln und natürlich verkaufen, logisch.
Das ist bei mir immer die Devise, wenn ich ein Buch verschenke, dann mache ich das genauso, wie Sie es gerade beschreiben. Ich muss es vorher gelesen haben, dann kann ich entscheiden, ob ich es verschenken möchte oder nicht. Haben Sie, Frau Röwekamp, einen aktuellen Titel, wo Sie sagen würden, also den müssen Sie unbedingt lesen?
Ja, habe ich, natürlich habe ich das, aber den gibt es noch nicht.
Ah, okay.
Aber ich kann es ja schon mal verraten.
Ja, machen Sie es neugierig.
Ist ja nichts Schlimmes. Mhm. Und das ist Mareike Fallwickel. Das Licht ist hier viel heller. Die ist ja schon im vorigen Jahr bekannt geworden. Das ist eine österreichische Autorin. Es ist ein köstliches Buch, hat viel mit unserer Branche zu tun. Es ist böse. Es geht um einen Schriftsteller, einen Bestseller-Autor, der eine Schreibblockade hat, der durch das Gewusel in seiner Familie, also Scheidung, alles, was voll auf die Fresse fliegt, wie man so schön sagt, sich verwahrlost, in eine kleine Wohnung zieht, alles vermüllt, hätte nichts zu essen, wenn seine Schwester nicht käme und Vorgekochtes ihm vorbeibringen würde. Ja, und es kommen Briefe an, die an den Vormieter gerichtet sind und diese Briefe versetzen ihn in einen Schockzustand. Er wird wieder schreiben können, aber klaut sozusagen die Geschichte aus den Briefen.
Wann wird das Buch erscheinen? Irgendwann im Laufe des Jahres, sage ich.
Nee, im August.
Im August, okay. Gut. Herr Höckstedt, was ist Ihr aktueller Tipp? Wahrscheinlich haben Sie auch mehrere, aber was würden Sie sagen, das würden Sie unbedingt den Hörern und Hörern ans Herz legen?
Na, erstmal freue ich mich, dass der erste Tipp von Frau Röwekamp aus Frankfurt kommt, also von einem Frankfurter Verlag,
Mareike Fallwickel. Ja, vergessen, Entschuldigung.
Also kaum ist man in Berlin gelandet. Das wird auch dem Verleger freuen, den ich regelmäßig sehe, natürlich Joachim Unseld. Ja, also eine Sache liegt schon bereit, quasi als Überraschung, wenn die Autofahrt in den Urlaub beginnt. Da gibt es ein Hörbuch von Martin Muser, heißt der Autor. Das Hörbuch heißt Kann er wo nie wahr sein? Das versteht man hier in Berlin. Und es gibt genau genommen zwei Hörbücher eigentlich schon. Das erste heißt eben Manchmal muss man einfach verduften. Das war auch das beste Kinderhörbuch des Jahres. Und jetzt gibt es ein zweites, es ist gerade frisch erschienen, das heißt, manchmal fliegt einem alles um die Ohren. Und das liest Stefan Kaminski und das ist so großartig, dass wir Eltern auch sagen, können wir nicht das jetzt hören? Und so sollte es eigentlich sein mit guten Kinder- und Jugendbüchern. Es ist dieses erste Hörbuch, kann er wohl nicht wahr sein, manchmal muss man einfach verduften, ist eigentlich eine Emil und die Detektive-Geschichte. Nur spielt in der Jetztzeit, spielt in Berlin und der Kaminski spricht einfach alle Rollen selber und so gut, dass es ein großes, großes Hörvergnügen ist.
Also ein Tipp von Herrn Höckstedt, ein Hörbuch, das man wahrscheinlich, wenn man gerade in Urlaub fährt, auch gut hören kann. Nicht nur mit den Kindern, sondern die Eltern freuen sich dann auch. Und Stefan Kaminski, das kann ich nur bestätigen, ist ein ziemlich virtuoser Stimmimitator, der kann in sehr viele Rollen schlüpfen. Was ist Ihr Lieblingsbuch, Ihr Lieblingshörbuch? Was ist das Buch, das Sie geprägt hat, das Sie unbedingt uns ans Herz legen wollen, das Sie weiterempfehlen wollen? Sagen Sie uns das, rufen Sie an. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns eine Mail an die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Frank Mertens ruft uns an aus Pforzheim. Guten Morgen, Herr Mertens.
Guten Morgen.
Was würden Sie uns empfehlen?
Ich würde empfehlen, ich habe da zwei Sachen. Ich habe gerade noch vorhin eine gefunden, die auch sehr interessant ist. Und zwar Yang Shang. Mhm. Das ist ein Chinese, der lebt hier in Europa, weil in China ist er nicht geduldet. Und das Buch heißt Wilde Schwäne. Und vorne drauf steht noch Die Frauen meiner Familie, eine Geschichte aus China im 20. Jahrhundert. Und zwar geht es in dem Buch um die Unterdrückung der Menschen in China, vor Mao, über Mao und auch auf heute. Ja. Mhm. Bei diesem Buch ist mir Folgendes passiert. Ich habe es im Moment geschafft bis Seite 400, aber der Wälzer hat 800 Seiten.
Oha. Mhm.
Dann habe ich das Buch zwischenzeitlich einem Bekannten gegeben und er schreibt mir, bin leider nur bis Seite 372 gelangt. Weiter geht's nicht, ja.
Woran liegt das? Was ist da für eine Schallmauer?
Oh, das ist also schwer zu verdauen, ja. Mhm. Wenn man das liest mit der Unterdrückung und vor allen Dingen, man kann es auf die heutige Zeit beziehen, wie in China die Bevölkerung unterdrückt wird, wenn es mal diese ganzen Datensysteme da ankommt. Ich habe da auch über euch schon etliche Berichte gehört, ne, mit dieser, dass man da Prozente kriegt, ja, auch Verhaltensweisen und dies, bei Rot über der Ampel.
So Sozialkredite, ne? Mhm.
Ja, und wenn du unter 1000 Punkte bist, dann existierst du nicht mehr oder wirst irgendwo hingeschoben, ja. Es ist schon fatal, ja, und vor allen Dingen verstehe ich vom Westen her nicht die Glorifizierung, beziehungsweise die kommen auch gegen das System überhaupt nicht an. Ja. Mhm. Da haben die Westeuropäer oder auch die Amerikaner und so nicht die geringste Chance, ja, das in den Griff zu kriegen. Dann hätte ich noch eine Sache, und zwar durch Zufall bin ich darauf gekommen. Ich höre oft gern so Hörspiele in den unterschiedlichsten Sendern an. Ne?
Ja.
Und da ist mir eins über den Weg gelaufen, ein Hörbuch, das habe ich mir auch besorgt. Tödliche Schatten, tröstendes Licht.
Tödliche Schatten, tröstendes Licht?
Tödliche Schatten, tröstendes Licht. Ich bin zwar, ja, religiös bin ich. Ich bin getauft worden und so weiter und so fort. Und da handelt es sich um einen Franziskanerpater in Uniform. Der war bei der SS. Ich habe dieses Hörbuch schon, ich glaube, 4, 5 Mal gehört. Das sind circa 8 Stunden, 9 Stunden. Und das habe ich dann am Stück durchgezogen, weil es ist so faszinierend gesprochen und dargestellt. Und dieser Pater, Gerion Goldmann, der hat wirklich gelebt. Und war dann in Japan, ist er sehr bekannt später geworden, weil er ist dann nach Japan gegangen, als, wie haben sie ihn dargestellt, als Lumpensammler in Tokio, ja, und hat auch eine Gemeinde gegründet. Und da geht es um die nationalsozialistische Zeit. Er war bei der SS und hat durch seinen Aufregen, auch dass er sich mit Himmler und dergleichen angelegt hat, also sehr, sehr viel bewirkt, und er stammt aus dem, ich weiß nicht, ob das noch existiert, dieses Franziskanerkloster in Fulda. Mhm. Also das ist eine faszinierende Sache mit diese tödliche schattentröstendes Licht. Also da kriegen sie genauso eine Gänsehaut, wie wenn man diese wilde Schwäne da liest von Yang Shang.
Herr Mertens, zwei ganz unterschiedliche Werke. Eine ein Hörbuch, 8 Stunden, das andere ein dickes Lesebuch. Sie haben gesagt, Sie sind bislang bei Yang Shang, Wilde Schwäne, bis Seite 400 gekommen. Ja. Dann haben Sie eine Pause machen müssen, weil das einen so getroffen hat. Denken Sie, Sie schaffen die anderen 400 Seiten auch noch?
Hundertprozentig. Vielleicht noch mal ein Beispiel. Ich habe Solzhenitsyn in Archipel Gulag 1, 2, 3 gelesen und von ihm noch andere Sachen, dann Tolstoi. Ich bin so eine richtige Bücherratte. Hm. Und dann ist noch etwas, ich kann mir das sehr gut visuell vorstellen. Ja. Und vor allen Dingen kommt es auch darauf an, wie das von dem Schriftsteller geschrieben worden ist, dann kann man sich in die Situation sehr gut hineinversetzen. Ich würde mal sagen, wie sagt man immer, die sogenannte Kopfkino.
Ja, ja.
Und Vielleicht noch zum Abschluss das eine, wo ich solche Nietzschen gelesen habe in Bezug auf den Gulag, die Gefangenenlager. Da ist doch dieser Ruster mit seinem Propellerflugzeug da auf dem Roten Platz gelandet, ne?
Ja, Michael Rusten.
Und dann haben sie Fotos von solchen Gefangenenlager, also so Gulag-Sachen gebracht. Und die Fotos, die ich gesehen habe, die haben genau damit übereingestimmt, wie Solzhenitsyn diese Gefangenenlager beschrieben hat. Ja? Das war schon faszinierend. Ja?
Herr Mertens, ganz herzlichen Dank für Ihre beiden Tipps, Ihre beiden Anregungen und ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.
Wünsche ich Ihnen auch und noch viel Spaß mit anderen Hörern.
Dankeschön, Herr Mertens, danke. Ja. Herr Hückstedt, das waren jetzt zwei Wälzer, ein Ohrwälzer, wenn man so will, mit 8 Stunden und ein Lesewälzer mit 800 Seiten. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie Autorinnen und Autoren einladen, die so dicke Romane geschrieben haben, dass das immer ein bisschen schwieriger ist, weil die Leute heute eher kürzere Romane bevorzugen, so Fast Food?
Nee, ich glaube, es spielt keine Rolle. Gibt sogar viele Leser, die große Stoffe wollen, lange, dicke Bücher, weil sie länger da drin bleiben können, quasi in diesen Gefäßen. Nein, wir beobachten ja, wir Veranstalter beobachten einen unheimlichen Zulauf seit Jahren. Es gibt ein großes Interesse am lebendigen oder am verlebendigten Buch, an der Lesung, am gemeinschaftlichen Erlebnisbuch, an der Lesung. Das heißt, die Head-Down-Generation hebt irgendwie die Köpfe, wenn sie spürt, dass sie wirklich berührt wird. Und das kann sie eben in Lesungen erleben. Und das ist eigentlich ein Wachstumsmarkt und ein gutes Zeichen für die ganze Branche. Alle müssen das ernster nehmen, den Veranstaltungsbereich.
Frau Röwekamp, wenn bei Ihnen jemand in die Thalia-Buchhandlung kommt und sagt, ich hätte gerne ein Buch, aber bitte nicht so dick, kommt Ihnen das häufiger vor?
Das kommt vor, aber ich kann nur bestätigen, was mein Vorredner gesagt hat. Für mich beginnen eigentlich auch Bücher, also bei 1000 Seiten, dann leide ich, wenn es zu Ende ist. Ne? Die Gestalten sind dann weg, da hat man dann irgendwie eine Sucht danach. Was ich aber beobachte, ist ein anderes Lesen, eine Leserschaft, die ein bisschen angeditscht sind von Netflix, wo so rein gelesen werden. Mhm. Das betrifft Männer wie Frauen und das beobachte ich kritisch. Also dieses konzentrierte Lesen, das ein bisschen herausfordernd ist, gerade wenn man dann 1000 Seiten hat vor sich, ne, und dann mal eine Pause machen will, ich weiß es nicht. Also der Markt ist voll mit reinen Büchern und die auch sehr erfolgreich sind und ich habe überhaupt nichts gegen Netflix, aber ich weiß, dass da ein Suchtcharakter entsteht, der von so einer Oberfläche, so was Oberflächliches hat. Es ist alles super gut gemacht, gar keine Frage, aber ob es nun so ein bisschen zum Nachdenken anregt oder einen berührt innerlich, das weiß ich nicht so genau.
Haben Sie das Gefühl, dass Touristen anders kaufen als der normale Rostocker, der zu Ihnen in die Buchhandlung kommt?
Das kann man so generell nicht sagen, aber es ist schon so. Entschuldigung, ich muss mal was trinken.
Eine Trinkpause.
Es staubt hier.
Okay.
Der Tourist hat das Auge auf Bücher, die er sonst in seiner Buchhandlung nicht findet. Mhm. Und das sind oft bibliophile Bücher oder Themen, die er entdeckt. Und das pflegen wir in unserer Buchhandlung. Also Bücher, die gut gemacht sind, gut illustriert sind, die haben eine Renaissance erlebt und das finde ich schön.
Also auch dann Bücher in der Ferienzeit, die man nicht so wegschnurpsen kann, wo es dann auch ein bisschen mehr Konzentration braucht?
Ja, ja.
Sagt Frau Röwekamp, Buchhändlerin aus Rostock. Was sagen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist das Buch, das Sie gerne empfehlen möchten? Was ist das Buch, das Sie vielleicht begleitet durch Ihr Leben? Oder vielleicht, was ist auch das Buch, das Sie so gar nicht ausstehen können, was eine große Enttäuschung für Sie gewesen ist? Sommerzeit, Urlaubszeit, Lesezeit, das ist heute das Thema der Sendung. Und aus Berlin ruft uns Markus Effer an. Guten Morgen, Herr Effer.
Ja, guten Morgen.
Was haben Sie für einen Tipp für uns?
Ich empfehle von Christoph Ransmeier, einem oberösterreichischen Autor, den Atlas eines ängstlichen Mannes. Mhm. Und Ja, soll ich die Gründe nennen?
Ja, sehr gerne. Was hat Sie daran fasziniert?
Hm? Es ist passend zum Reisekoffer eine Weltreise. Das Buch umfasst etwas mehr als 500 Seiten. Und auf diesen Umfang entfallen 70 kurze und meist um ein unerhörtes Ereignis gruppierte Erzählungen, Geschichten, die von der Nervenheilanstalt in Gugging bis zu der stürmischen Überfahrt auf die Osterinseln, von den Flugübungen eines Albatros bis zur Beobachtung einer unerreichbaren, aber uns faszinierenden Galaxie in Chile reichen. Es ist tatsächlich nicht nur eine äußere Weltreise, sondern sie führt zugleich in diverse existenzielle innere Welten. Also das macht den Reiz dieses Buches aus, das in einer sehr melodischen, poetischen Sprache geschrieben ist, die Gott sei Dank frei ist vom Schutz der Zeilenschinderei. Also es ist nichts Überflüssiges dabei, es ist sehr komprimiert und trotzdem so weit möglich eben einfach geschrieben. Also man kann auch die einzelnen Episoden für sich lesen, also irgendwo aufschlagen. Manche sind ja nur ganz kurz, manche sind länger. Man kann allerdings mehr Gewinn draus ziehen, wenn man anfängt und sich sozusagen durch die Symphonie der menschlichen Abgründe und Tiefen und Höhen von vorne nach hinten durchkämpft. Und am Schluss versteht man auch, wie es zu diesem mich erstmal abschreckenden Titel kommt. Ich dachte schon, das wäre irgendwie ein Buch über die Midlife Crisis oder so. Und damit hat es beileibe gar nichts zu tun. Es geht allerdings um die Angst des kleinen Kindes vor der Dunkelheit. Also es ist immer ein Spalt weit, das Kinderzimmer offen, das Licht reinfällt und Stimmen hineinfallen. Und am Schluss sitzt er in einer sehr kalten Höhle im Himalaya und sieht einen Funken, der in die Dunkelheit stiebt, und mit dem identifiziert er sich und ich glaube auch der Leser. Also der eine, der von dem Licht der anderen beschützt wird, wird selber zum Licht. Also man sagt ja im Englischen nicht Aufklärung, sondern Enlightenment. Also er bringt das Licht ins Dunkel oder die Dunkelheit ans Licht. Und die ganzen Episoden vorher, die zum Teil sehr extrem sind, sind vor allem auch auf die Selbst- und Fremdbeobachtung konzentriert. Nicht zufällig tauchen Ferngläser, Fernrohre und fast detektivische Nachspürgänge auch auf. Es ist ein Augenbuch mit viel musikalischer Präsenz in der Sprache. Und ich muss sagen, mich hat es immer mehr reingezogen. Ich kenne einige Bücher auch, die der Autor vorher geschrieben hat, die Verbannung Ovids nach Tomi ins Schwarze Meer, also ins Reich der Barbaren, oder die Schrecken des Eises und der Finsternis, eine Polarexpedition. Aber in diesem Buch mit dem erstmal befremdlichen Titel, würde ich sagen, ist so, da sind alle Klaviaturen, Varianten, Nuancen der bisherigen Themen sehr schön umgesetzt. Und das Faszinierende ist auch, wie er es schafft, also die verschiedensten Nuancen der Geschichte auch eben sprachlich umzusetzen. Also man müssen tut man gar nichts, aber man sollte Freude an der Sprache haben. Es ist ganz klar ein Buch, das davon lebt, dass sich Geschichten, wie der Autor im Vorwort sagt, nicht ereignen, sondern dass sie erzählt werden. Also die Erzählung verwandelt die Fülle an Realien, die auftauchen, und an Beschreibungen und Fakten, die er so nebenbei einfließen lässt, sehr beeindruckend, finde ich, nebenbei. Also weil sie nicht dieses eitle Vorführen von Wissen haben, sondern eben beiläufig kommen, verbindet er eben auch mit fantastischen Reflexionen, mit Erinnerungen. Also es ist ein Buch, das tatsächlich nicht nur den Atlas der Welt aufschlägt, sondern auch den Kosmos des menschlichen Seins beleuchtet.
Herr Effer, sehr herzlichen Dank für diese Anregung. Herr Hückstedt, mein Gast, hat gerade bedächtig das Haupt gewiegt. War das ein anerkennendes Wiegen nach dem Motto Ranzmeier, toller Autor, oder war das eher so ein bisschen skeptisch, oder wie hat das alles bedeutet?
Na, sehr, sehr, erstmal auch anerkennend über die Darstellung dieses Buches. Es deckt sich mit meiner Lektüreerfahrung, aber auch mit meiner Erfahrung. Ich kenne ja die Autoren immer durch die Lesungen auch und kann mich sehr gut an diese konzentrierte Lesung von damals erinnern. Und zwei Dinge kommen ja hier zusammen. Das ist einerseits ein umfängliches Buch, aber es hat eben auch die kurze Strecke. Also man hat zwei Welten in einem Buch. Man kann die lange Strecke lesen, man kann immer wieder hineingehen in dieses Buch. Und Ranzmeier ist einer der genauesten Autoren, die wir eigentlich derzeit haben.
Frau Röwekamp in Rostock, Ranzmeier, auch ein gefragter Autor.
Ja, ist einer meiner Lieblingsautoren. Ah. Und das Besondere ist wirklich die Sprache. Das ist gefeilt, das ist, es ist eine Wohltat, Ranzmeier zu lesen. Und das hat ja auch was Lyrisches, Poetisches. Es ist ein toller Autor.
Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, weil ich muss gestehen, ich kannte diesen Atlas eines ängstlichen Mannes nicht. Und ich habe mich gerade gefragt, Herr Effer, wenn Ranzmeier einerseits zum Beispiel diese Expedition, diese stürmische Überfahrt zur Osterinsel beschreibt, wie koppelt er das zurück an diese Seelen, diese Innenwelt des Erzählers? Wie macht er das?
Naja, es geht bei ihm, wie bei großer Literatur häufig, immer um die Frage von Leben und Tod. Das ist die eine Strecke. Ja, es ist natürlich schon faszinierend, wie er beschreibt, wie das, die Insel, die er schon sieht, hinter einer Woge verschwindet oder das Schiff taucht in die Tiefe zwischen zwei Wellen. Und man merkt natürlich sozusagen, dass die Präsenz, ja, auf die alles abzielt, also auf die Gegenwart, dass die gleichzeitig buchstäblich manchmal auch verschwindet und man gar nichts mehr sieht. Also er schafft einen immer wieder da zu irritieren. Und das andere ist, diese Extremsituationen führen natürlich das eigentlich ängstliche Kind immer wieder über seine Grenzen hinweg. Also es ist eine permanente Verschiebung der Grenzen. Und er beschreibt natürlich, oder er stellt indirekt die Frage, es wird nicht ausgeführt, die Osterinseln sind ausgestorben, weil sie halt sich nur noch mit dem Abholzen beschäftigt haben, um diese Skulpturen aufzustellen. Und also sie haben sich gewissermaßen in ihrer auch maßlosen Kreativität übernommen, ja. Und jeder Autor ist natürlich immer nahe an der Grenze dran, dass er eben einfach natürlich ans Limit und übers Limit rausgeht. Und er fragt halt daran danach, also es ist auch immer wieder die Frage nach der Liebe natürlich, der Hingabe und vielleicht auch einer nur mit Augen vollzogenen Berührung, die dann die äußeren unerhörten Ereignisse wie die Folgen eines Tsunamis und so weiter eigentlich in den Schatten stellt.
Die
und
großen.
Das finde ich eigentlich sehr schön. Ich wollte noch kurz eins sagen, wer dieses Buch mitnehmen will, dem empfehle ich die Fischer Taschenbibliothek-Ausgabe, weil die lässt sich in jedes Jackett sehr gut reinstecken oder in die Hosentasche und sie steht keiner Fernreise und keiner sozusagen wandernden Selbsterkundung im Wege.
Herr Effer, ganz herzlichen Dank für Ihre Schilderung von Christoph Ranzmeiers Atlas eines ängstlichen Mannes und natürlich zum Schluss noch den Tipp für alle Reisenden. Herr Effer, vielen Dank, ein schönes Wochenende Ihnen.
Gut, Ihnen auch, tschüss.
Danke, tschüss. Aus Erlangen ruft uns Wolfgang Ucker an. Guten Morgen, Herr Ucker.
Ja, guten Morgen.
Was würden Sie uns empfehlen? Welches Buch hat Sie beeindruckt?
Also mich hat dieses Jahr das Buch beeindruckt, Verbotene Lieder von Moddi. Mhm. Moddi ist ein norwegischer Musiker, Autor und politischer Aktivist, der mal nach Israel eingeladen wurde, dort zwischen die Fronten schon des Nahostkrieges Konflikts gekommen ist. Und daraufhin hat er weitere Lieder versucht zu entdecken, die verboten zensiert waren. Das Problem war eigentlich gar nicht mal, welche zu finden, sondern letztendlich waren es eine große Vielzahl an Songs, die er hat. Er hat dann diese Musiker versucht zu besuchen, Zeitzeugen zu finden und hat diese Lieder mit denen neu aufgenommen. Von der erschien dann 2016 eine CD. Mit einem Fotografen zusammen hat er das Ganze verfolgt, hat auch Bilder gemacht und diese Geschichten, 10 Songs hat er dafür verwendet, hat er in diesem Jahr dann als Buch veröffentlicht.
Also ein bisschen auch eine Dokumentation, er begibt sich auf die Reise nach verbotenen Liedern, sammelt sie, trifft sich aber auch dann mit den Komponisten, das Ganze wird dann dargestellt. Das klingt hochspannend.
Ja, 2016 habe ich ihn schon auf einem Konzert in Erlangen bei uns gesehen und war da schon tief beeindruckt, weil er auch da schon die Geschichten erzählt hat und jetzt liegt da das Buch vor mit nochmal Fotografien. Und man könnte jetzt halt meinen, naja, es handelt sich halt um er hat Länder besucht und da Songs gefunden, China oder ähnliche Länder, aber es kommen auch Norwegen zum Beispiel heraus, also dass auch aus Norwegen wieder verboten worden sind.
Und das überrascht jetzt eher.
Ja, und das bekannteste war unter anderem Army Dreamers von Kate Bush.
Das war verboten?
Das war 1980 kam das Lied.
Ja.
Und Army Dreamers gehörte zu ungefähr 68 Songs, die ungefähr die 1991 von der BBC verboten worden sind während des ersten Golfkrieges.
Ach so, weil es dann um die Träume eines Soldaten geht? Oder was war der Grund?
Ja,
warum
es geht um die Gedanken einer Mutter, die ihren jungen Sohn in den Krieg, fällt mir jetzt nicht mehr ein, in welchen, nee, ich glaube, es ging, das war auch gar nicht um einen bestimmten Krieg, sondern allgemein. Und der Sohn kam in einem Zinksarg wieder zurück. Und in dem Text ging es halt darum, was hätte mein Sohn alles werden können, was er nicht mehr dann halt wird.
Herr Uka, herzlichen Dank. Ja, Sie wollen noch was ergänzen?
Nein, also. Und zu diesem Buch, denke ich, gehört auf jeden Fall auch die CD von 2016. Ja. Und in der letzten Augustwoche, so wie ich das grob gesehen habe, ist er auch auf Lesereise, Festivals, Bücherfestivals oder sowas unterwegs.
Herr Uka,
das wäre meine Empfehlung.
Herzlichen Dank für diese Empfehlung. Und ich habe heute gelernt, dass tatsächlich ein Song von Kate Bush noch Ende der 80er, Anfang der 90er verboten gewesen ist bei der BBC. Herr Uka, vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Ihnen auch, danke.
Danke. Aus Hamburg ruft Klaus Sohnemann an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen an die Runde. Ich möchte, bevor ich meine Empfehlung da nochmal präzisiere, ganz kurz nochmal etwas berichten, wie ich zuletzt in Rostock war. Da war ich in einem ganz kleinen, süßen Buchladen in der Nähe einer Wohnkirche, die ausgebaut worden war als Wohnort und Veranstaltungszentrum. Und da kamen andauernd Leute rein, das war am Sonntagmorgen, und sagten, hallo, sag mal, ist mein Paket schon da? Ja, da unter dem Tisch. Jo, danke, tschüss. Und dann stellte sich heraus, fragte ich die Buchhändlerin mal, sagen Sie mal, was holen die Leute hier immer? Ja, das ist bei Amazon, die sind unter der Woche nicht da und die kriegen dann Pakete von Amazon. Ich sage, das ist ja unmöglich. Sie müssen hier die Leute dann sozusagen bitten, 10 Euro zu bezahlen, dass sie das Paket annehmen und so weiter. Ach, hören Sie bloß auf. Hier kommen Leute, gucken sich Bücher an, bestellen das bei Amazon und holen es dann hier ab. Und sowas finde ich schamlos und ich kann nur alle Hörer auffordern, das nicht zu machen, sondern solche kleinen, möglichst auch keine großen Ketten von Buchläden, Hugendubel oder was weiß ich. Es gibt genug kleine Läden hier bei mir in Ottensen. Da hatten sie mal vor einer geraumen Zeit von Christiansen jemand eingeladen in der Buchhandlung und da wird man gut beraten, da sollte man hingehen. Das zum mein Wort zum Sonntag.
Herr Sohnemann, wir kommen gleich auf Ihren Tipp. Ich möchte nur ganz kurz, weil wir eine Buchhändlerin hier natürlich bei uns heute zu Gast haben, Frau Röwekamp. Das haben Sie jetzt wahrscheinlich mit den großen Ketten nicht ganz so gerne gehört, aber trotzdem kennen Sie das Problem.
Nein, ich höre das überhaupt nicht gern. Wir machen alle, überall gute Arbeit für das Buch. Die Größe spielt keine Rolle. Man kann dort oder dort. Übrigens, die Buchbar gibt es leider nicht mehr. Mhm. Sicher auch aus den Gründen, was ich sehr bedauere. Weil ich natürlich als Buchhändlerin hat man immer den Traum, oh, so eine kleine, schöne Buchhandlung, ne, möchte jeder haben. Aber man muss auch davon leben können. Man muss wirtschaften können. Und ich finde, alle machen einen guten Job, wenn es um Bücher geht. Und die schwarzen Schafe, die gibt es überall.
Ja, Frau Röwekamp, dieses Phänomen, das Herr Sohnemann beschrieben hat, die Leute kommen in die Buchhandlung, lassen sich von ihnen ausgiebig beraten und dann gehen sie nach Hause und bestellen bei Amazon. Kennen Sie das auch?
Natürlich kenne ich das auch. Ich meine, wir kennen ja auch alle die Thematik, man gibt Empfehlungen und dann sagt die Kundin, ja, danke schön, ich lade mir das jetzt auf meinen Reader.
Na, super.
Ich finde aber, der Kunde hat das in der Hand. Es geht ja nicht nur bei Büchern so. Das hat mit der Lebensmittelindustrie ist es genauso. Jeder weiß, ein Stück Ökofleisch ist viel teurer, als wenn man irgendwo hingeht und es billiger bekommt. Entscheidend ist, wie der Kunde reagiert. Und mein Job ist es, die Menschen davon zu überzeugen, dass es schön ist, ein Erlebnis in der Buchhandlung zu haben, im Gespräch zu bleiben. Und ich bin sehr lange schon im Beruf und habe einen großen Stamm von Menschen an mich gezogen, die mich begleitet haben, jetzt fast ein ganzes Berufsleben. Und das ist, glaube ich, auch für diese Menschen schön. Also ich habe die rote Couch auch in der Buchhandlung stehen. Ne?
Ja. Herr Sohnemann, jetzt kommen wir aber zu Ihren Tipps.
Ja, natürlich. Letztendlich ist es richtig auch, was Ihre, was Frau Rückert eben gesagt hat, stimmt natürlich, man soll an allen Fronten da gegen dieses Versandsystem kämpfen. Ganz kurz nur, hier in Ottensen, Sie hatten so eine Sendung schon mal vor zwei, drei Jahren, und da hatte ich auch angerufen und hatte dann bei der ein Buch empfohlen und ging dann am selben Tag noch zu meinem Buchhändler des Vertrauens, Nautilus, der so eloquent ist, und solche tollen Gespräche konnte ich immer mit ihm führen, und der hieß Herr Proll. Und der sagte, ach, Sie waren das. Da hat mich eben schon einer aus München angerufen und nach dem Buch gefragt.
Ach.
So, jetzt meine Empfehlung, Tom Wolfe. Also ich sag mal so, jetzt ist ja Sommerzeit, hier leider in Hamburg heute Morgen nicht. Und das ist auch Schmökertime.
Mhm.
So, wo man wirklich, da gehe ich auch konform mit Frau Röwekamp, dass man in ein Buch richtig reinfällt, und je dünner es wird, umso trauriger wird man, und gleich ist es zu Ende. Und für mich ist das schönste Erlebnis, am Strand zu liegen, ein Buch in der Hand zu haben und manchmal leise abgeholt zu werden, dann wacht man wieder auf und dann ist man wieder drin. Und da möchte ich Tom Wolfe empfehlen. Es gibt ja verschiedene, glaube ich, mit dem Namen, Schriftsteller.
Ja.
Und meine beiden Empfehlungen sind natürlich Fegefeuer der Eitelkeiten, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, und Ein ganzer Kerl. Das war auch so ein Buch, wo ich richtig reingefallen bin. Und ich weiß gar nicht, ob es sie nur noch antiquarisch gibt, aber das ist so richtig was, wo man, was in meinen Augen gut geschrieben ist und nicht zu anstrengend und nicht zu schwierig und, und. Und im Augenblick lese ich, und das kommt dem eigentlich auch recht nahe, Unter Leuten von Juli C.
Mhm.
Und da muss ich auch sagen, das finde ich auch richtig gut. Und da bin ich erst am Anfang, kann mich da also gut hineinverlieben.
Also ein Klassiker und ein ganz aktuelles Buch. Kurz noch zum Klassiker, Tom Wolfe, Ein ganzer Kerl. Was hat Sie daran begeistert?
Die Beschreibung dieser ganzen Situation, das ist auf einem Pferdegestüt, da wie das beschrieben wird, wie eine Stute besprungen wird. Und das ist also überhaupt in keinster Weise pornografisch, sondern einfach nur, dass man sagt, mein Gott, das ist so mit so viel Wortauswahl und so gut beschrieben. Das fand ich ganz, ganz toll. Und auch dies in dem anderen Buch, Fegefeuer der Eitelkeiten, die New Yorker Szene überhaupt. Gut, das hat sich alles sicherlich geändert. Und aber trotzdem kann man da immer noch drin leben, muss ich ehrlich sagen. Und die Gerichtsbeschreibung dort auch. Ja, war auf jeden Fall total mein Fall.
Mhm.
Und ja, wenn Sie mich so fragen, dann gibt es noch von T.C. Boyle. Das stärkste Buch ist für mich immer noch Die Entdeckung des Nigers. Sozusagen das Buch heißt Wassermusik. Alle anderen danach fand ich nicht ganz so stark, aber das kann ich auch noch sehr empfehlen.
Herr Höckstadt hat gerade genickt bei dem Titel von T.C. Boyle, Wassermusik. Auch für Sie das stärkste Buch von Boyle?
Ja, ich kenne gar nicht alle Bücher, aber das ist quasi kanonisch. Also Wassermusik habe ich so viele Fans von T.C. Boyle schon gehört, dass das also das Buch ist, was man gelesen haben muss. Ich kenne mehr die aktuelleren und deswegen habe ich eben so genickt.
Mhm. Und Juli C. hat mir noch gerade gehört von Herrn Sohnemann, Unter Leuten. War Frau C. mit dem Buch schon bei Ihnen im Literaturhaus Frankfurt?
Ja, ja, die Juli C. liest ja inzwischen, wenn sie bei uns zu Gast ist, und sie ist mit jedem Buch bei uns zu Gast, gehen wir mittlerweile ins Schauspiel Frankfurt. Da passen immer 700 Leute rein und die Plätze sind immer ausverkauft. Und Juli C. ist natürlich eine Autorin, die ich in jeder Hinsicht sehr mag und schätze und das Publikum eben auch, und die auch immer auf der Höhe ist ihres Gegenstandes und das immer reflektiert ist und sehr gut auch über ihre Bücher und über ihre Anliegen und Stoffe und Themen sprechen kann. Und die Autorin der Stunde.
Herr Sohnemann, vielen Dank für Ihre Tipps.
Gerne, gerne.
Einen schönen Tag noch nach Hamburg.
Viel Spaß.
Ja, danke. Wir haben ja einen Gast aus Rostock, nämlich Frau Röwekamp. Und aus Rostock ruft uns jetzt auch Gabriele Struck an. Guten Morgen, Frau Struck.
Ja, guten Morgen.
Was haben Sie für ein Buch, das Sie beschäftigt, das Sie begeistert oder das Sie vielleicht auch ganz furchtbar finden?
Ja, ich habe zwei Bücher. Zum einen möchte ich aber erstmal sagen, ich freue mich eigentlich jeden Samstag auf diese Sendung und möchte mich ganz herzlich bedanken und habe auch mal eine ganz tolle Buchempfehlung von Frau Röwekamp bekommen und das wollte ich hier mal kundtun. möchte natürlich auch sagen, Frau Röwekamp ist wirklich eine ganz exzellente Buchempfehlerin, ohne den anderen Buchhändlern jetzt in Rostock Unrecht tun zu wollen, die das natürlich auch sind. Wir haben tolle Buchhändler und tolle Buchempfehler in Rostock.
Und ein tolles Literaturhaus.
Und ein tolles Literaturhaus.
Sage ich jetzt für meine Kollegin, Entschuldigung.
Tolle, also sowohl die Ketten als auch die privaten Buchhändler. Und ich habe ein Buch von ihr mal empfohlen bekommen, war ich in der Buchhandlung und sie gab mir in die Hand von Daniela Krien das Buch Irgendwann werden wir uns alles erzählen. Vielleicht erinnert sich Frau Röwekamp auch daran.
Frau Röwekamp erinnert sich?
Ja. Und aber war ja Frau Krien auch bei uns.
Zur Lesung war ich dann leider nicht, aber das Buch, ich muss sagen, das habe ich regelrecht verschlungen. Und es passt auch so gut in das Jahr 2019, weil das spielt halt unmittelbar nach der Wende in einem Dorf, an der damaligen noch deutsch-deutschen Grenze. Es ist eine sehr intensiv erzählte Geschichte über ein junges Pärchen, das sozusagen die Wende erlebt und dann die weiteren Pläne verfolgt, aber dann dort in dem Dorf also sich Dinge ereignen, die also dann doch das vorgezeichnete Leben ein bisschen in Frage stellen. Und ich finde das eine tolle Lektüre, gerade jetzt auch im Sommer. Ich habe selber das Buch schon mehrmals verschenkt und es kommt immer gut an.
Sind Sie gebürtige Rostockerin?
Nein, ich bin aber schon sehr, sehr lange in Rostock. Also über 30 Jahre lebe ich hier.
Gut. Das heißt, Sie haben auch eine DDR-Biografie, oder?
Ich habe eine DDR-Biografie. Mhm.
Okay,
ja.
Dann ist es möglicherweise auch, dass Sie das nochmal auch von der Perspektive aus ganz besonders berührt hat, möglicherweise.
Ja, sicher, weil ich ja damals, also vor 30 Jahren, auch unwesentlich älter war als die Protagonisten. Vielleicht auch deshalb.
Frau Struck, eine Frage von mir, Hauke Höckstedt. Haben Sie das Neue schon gelesen, Die Liebe im Ernstfall von Daniela Krien?
Noch nicht, aber es steht auf dem Plan.
Ich frage das, weil das offenbar ein Buch ist. Ich höre ganz unterschiedliche Stimmen dazu, habe es selbst auch schon gelesen. Und das scheint ein Buch zu sein, was stark polarisiert. Also ich habe alles schon gehört, von begeisterten Stimmen bis zu Stimmen, die sagen, nee, das ist unter den Möglichkeiten.
Wie fanden Sie es selbst, Herr Höckstedt?
Ich habe es flott gelesen, schnell gelesen, aber es war mir, also es ist vielleicht auch nicht mein Stoff so sehr. Ich würde jetzt nicht in Begeisterung ausbrechen wollen, ich möchte es nicht popularisieren, diese Meinung. Also ich verstehe, dass das vielen gefällt, ich sehe, wie gut das gemacht ist, aber es zählt sicherlich nicht zu meinen Lieblingsbüchern.
Frau Struck, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke und auch für das Lob für Frau Röwekamp. Die wird sich sicherlich gefreut haben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Danke. Wiederhören. Urlaubszeit, Lesezeit, Bücher für den Ferienkoffer, das ist heute unser Thema. Meine Gäste sind Evelyn Röwekamp. Sie ist Buchhändlerin bei der Thalia Universitätsbuchhandlung in Rostock und erste Sortimenterin, habe ich gelernt. Also das Trüffelschwein unter den Buchhändlerinnen. Guten Morgen nochmal nach Rostock, Frau Röwekamp.
Guten Morgen.
Und bei mir im Studio ist Hauke Höckstedt. Er ist der Leiter des Literaturhauses Frankfurt am Main. Auch nochmal Ihnen einen guten Morgen.
Guten Morgen.
Und wir haben jetzt Ergänzung von Georg Solms. Der ist im Auto unterwegs. Guten Morgen, Herr Solms.
Ja, guten Morgen. Hallo.
Hallo. Was haben Sie für Empfehlungen?
Ich hätte einmal das Krokodil vom Nil, weil Sie hatten gefragt von Büchern, die einen geprägt haben.
Ja.
Und das ist die Geschichte von einem kleinen Krokodil, was bei seinen Großeltern lebt und immer viel essen muss und mit denen spazieren geht. Und eines Tages, und dann spielt ab und zu, spielt es mit einem Bären. Und eines Tages macht er eine große Reise mit dem Bären und treffen dann noch eine Schlange und einen Affen. Und sie gehen dann auf ein Segelschiff und gehen in eine große Stadt, werden Zirkuskünstler. Und irgendwann mal fährt das Krokodil mit einem Fallschirm wieder zurück zu seinen Großeltern und zeigt ihnen die Bilder von seiner großen Reise.
Das ist ein Kinderbuch, nehme ich an.
Das ist ein Kinderbuch, ja. Und das Buch hat mich sehr geprägt, weil es so die Sehnsucht, in die Ferne zu schweifen und trotzdem die Heimatverbundenheit in einem Buch irgendwie ja, für mich verkörpert hat.
Ja.
Meine Tochter hat das Buch nicht gefallen, aber für mich ist es immer noch eigentlich, steht es, gehört es zu den 10 wichtigsten Büchern meines Lebens, ja.
Da sagen Sie was, Herr Solms, mit der Tochter, der das nicht gefällt. Ich habe ja in meiner Kindheit Astrid Lindgren verschlungen und wollte dann meiner Tochter Carlsson vom Dach ans Herz legen, weil ich die Geschichte so großartig finde. Er ist ein Typ im Propeller, der wohnt oben auf dem Dach.
Genau,
und, ja. Und meine Tochter meinte, nee, mag ich nicht. Und dann dachte ich, ah ja, gut, und dann hier vielleicht Pippi Langstrumpf, nee, auch nicht so. Herr Hückstedt, kennen Sie das auch? Sie haben selber auch Kinder, dass Sie dann sagen, ach, also ich habe früher, was weiß ich, Unendliche Geschichte gelesen von Michael Ende, und dann sagen Ihre Töchter oder sagt Ihre Tochter, ah nee, Papa, also irgendwie nee.
Nee, die Kinder sind, was das angeht, vorbildlich. Die lesen mehr, als ich gelesen habe in dem Alter. Also kann mich nicht beschweren. Aber ich freue mich über den Tipp und will Ihnen sagen, Herr Solms, das erinnert mich an einen Kieler Autor, den ich sehr schätze, Arne Rautenberg, der macht sehr viel Kinderpoesie und der hat ein Gedicht geschrieben, das davon natürlich inspiriert ist. Das heißt, das Krokodil von Kiel fraß viel. Und dieses Krokodil frisst in diesem Gedicht eben, was weiß ich, das alles Dammwild von Sylt, das fraß den Riesenstör von Föhr und so weiter. Ist sehr, sehr lustig, weil das mit den ganzen deutschen und Schweizer Städten spielt und das Krokodil aus Kiel. Sehr lustig, von Arne Rautenberg.
Herr Solms, nochmal zu der Prägung. Was genau hat Sie da geprägt? Dieses, dieses Fernweh einerseits und andererseits aber zu wissen, man kommt wieder zurück in die Geborgenheit? Oder wie würden Sie das beschreiben? Es ist eher ein Gefühl, glaube ich, oder?
Ja, es ist auch eine Einstellung. Also Neugier und Familie, ja.
Mhm. Herr Solms, vielen Dank für den Tipp. Weiterhin gute Fahrt und einen schönen Samstag noch.
Großer Tiger und Christian.
Ah, Sie haben noch eins. Okay, Großer Tiger und Christian.
Das beste Buch, Kinderbuch, Jugendbuch über die Mongolei. Ist auch für Erwachsene.
Über die Mongolei.
Ein bisschen dicker, aber ja, da sind zwei Jungs, die durch Drachen steigen, in den chinesischen Bürgerkrieg verwickelt werden und dann eine Riesenreise Umwege durch die Mongolei reisen und wieder zurückkommen zu Peking.
Also, das Krokodil vom Nil und dann für die etwas größeren Kinder und Jugendliche Großer Tiger und Christian, eine Geschichte aus der Mongolei. Herr Solms, vielen Dank für die beiden Tipps. Danke auch, dass Sie uns etwas geschildert haben, das Sie geprägt hat als Kind.
Ja, also eine Frage stellen.
Ja, bitte sehr.
Warum gibt es so wenig Abenteuerbücher für Erwachsene?
Warum gibt es so wenig
Abenteuerbücher?
Frau Röwekamp.
Doch, gibt es.
Weil die meisten Bücher von Frauen um die 30 gelesen werden, oder?
Wissen Sie, was ich heute beobachte, ist, dass nur Männer angerufen haben, obwohl viel mehr Frauen lesen. Ach so, Frau Struck hat angerufen, Entschuldigung.
Da haben Sie recht, Frau Röwekamp. Und das mache ich nicht, weil ich das so auswähle, weil es tatsächlich im Augenblick mehr Männer als Frauen anrufen. Herr Solms. Frau Röwekamp widerspricht, es gibt Abenteuerbücher auch.
Ja, natürlich gibt es Abenteuerbücher. Es steht nur nicht drauf und hat vielleicht nicht so dieses Genre-Abenteuerbuch, wie man das vielleicht früher so im Kopf hatte, wird wahrscheinlich nicht so bedient. Aber es gibt inzwischen ja auch schon wieder so Western-Geschichte. Also Steidl Verlag hat ein ganz tolles rausgebracht, ein sehr anrührendes Buch voriges Jahr. Und ich könnte Ihnen Franz Hobel, das Floß der Medusa, das ist ein ganz besonderes Abenteuerbuch. Das kann ich empfehlen.
Also, die Empfehlung von Frau Röwekamp. Und weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass heute offenbar so wenig Männer anrufen, nehmen wir doch jetzt mal eine Frau, Nora Bertsheim aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen. Das Gleiche habe ich auch gedacht. Lauter Männer.
Ist so, ich kann es nicht ändern. Also, liebe Hörerinnen, rufen Sie an, sagen Sie uns, welches Buch Sie gerne lesen, was Sie empfehlen wollen. Das macht jetzt Frau Bertsheim.
Ja, ich lese zurzeit und kaufe immer weiter die Bücher von Erika Pluhar.
Mhm.
Es ist eine Wienerin, ich kenne eine Musikerin, also die wunderbare Musiken herausgibt, auch Pluhar, aber die sind gar nicht verwandt. Nun gut, ich lese zurzeit zum Beispiel Die öffentliche Frau. Das ist ein Gespräch mit einem Buch, ich weiß nicht, wie die Leute heißen, sie ist berühmt als Schauspielerin, sie singt auch und kommt zuerst so in einer Art Distanz von sich zu sprechen. Aber es ist wunderbar, wie dieser, wie nennt man die, so berühmte Leute besuchen und eine Kritik drüber schreiben.
Biografen?
Ja, die Biografen, klar. Mhm. Also der Biograf, wie die zwei allmählich zusammenkommen und sie immer lockerer wird und bis zu ganz, ganz geheimen Sachen, persönlichster Sachen spricht. Wunderbar. Also auch über das Leben eines solchen Menschen, der eigentlich in der Gesellschaft dauernd auch sich gefordert fühlt, weiterhin so zu schreiben und das ganz Persönliche erst, sie bedankt sich hinterher bei dem Interviewer, weil sie zum ersten Mal wirklich tief in ihr Leben reinkommt, erfährt, von ihrem Leben zu sprechen.
Dann ist der Biograf eben auch so eine Art Therapeut, der sie dann zum Sprechen bringt. Frau Bertsheim, Erika Pluha, ist das eine Autorin, die Sie jetzt schon ein bisschen länger begleitet oder ist das für Sie eher eine neuere Entdeckung gewesen?
Es ist eine neuere Entdeckung. Ich habe innerhalb eines Jahres, jetzt habe ich das zweite Buch von ihr, Gegenüber, heißt das, ist der Titel. Und das ist eine Erfahrung mit einer zunächst mal nicht bekannt von dieser, spricht sie von sich auch wieder, aber es ist, glaube ich, nicht unbedingt ihre persönliche Erfahrung. Sie sind sehr einsam, allein, allmählich, auch älter geworden und dann sich begegnen in dieser, aus dieser Distanz heraus. Ich meine, hier, ich bin selbst in einem Altenheim und hätte ja viele Möglichkeiten, so Kontakt zu machen, aber ich mag dieses Geplapper nicht. Und es ist sehr schwer, wirklich, also ich weiß es nicht, ob es in Deutschland so ist, wirklich miteinander in eine Nähe zu kommen, wo man einfach auch, ja, wenn man nach dem Gespräch sagen kann, ach, das war jetzt eine wunderbare, herzensvolle Begegnung.
Bleibt Ihnen das zu oberflächlich?
Ja, die sind hier sonst so oberflächlich.
Und dann wird das Buch vielleicht, kann man das so sagen, dann doch etwas intensiver in der Begegnung, wenn Sie so in die Lebensgeschichten eintauchen bei Erika Pluha, kann man das vielleicht so sagen?
Ja.
Sagen Sie, Frau Bertsheim, wir hatten ja vorhin einen Hörer, der erzählte von einem Jugendbuch, das er als Kind gelesen hat, das ihn sehr beeindruckend geprägt hat. Können Sie sich noch an Ihre Kindheit erinnern, dass da ein Buch war, wo Sie sagen, oh, das hat wirklich Spuren hinterlassen?
Ich muss sagen, ich habe als Kind überhaupt kaum gelesen. Mhm. Ich bin jetzt, sage ich, 88 Jahre. Wir hatten eine wunderschöne Kindheit gehabt und wir haben gespielt. Ich meine, wir haben selbst Sachen, wenn wir zum Beispiel Verstecken gespielt haben, dann erinnere ich mich, dass ich mich da immer gerne so versteckt habe, dass man mich nicht findet. Und es ist mir schon ein paar Mal gelungen, dass ich hinterher Angst gekriegt habe. Und wenn ich dann langsam vorgekommen bin aus meinem Versteck, waren die anderen alle weg, haben schon ganz was anderes getan. Und ich fühlte mich plötzlich ganz allein gelassen.
Frau Bertsheim, die Meisterversteckerin ihrer Kindheit und jetzt eine begeisterte Leserin von Erika Pluha. Vielen Dank für diese Eindrücke und für diese Empfehlung, Frau Bertsheim.
Ja, danke auch.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Aus Hannover ruft Susanne Alberts an. Guten Morgen, Frau Alberts. Hallo? Oh, doch nicht. Keine Frau Alberts mehr am Telefon. Dann schalten wir mal nach Celle zu Herrn Engel. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Engel, was würden Sie uns gerne empfehlen?
Das Buch von Sir Peter Ostendorf, Achtung Vorurteile. Das kam 2004, kam das raus, mindestens das Buch, was ich gekauft hatte, und das prägt mich bis heute. Das ist also wirklich eine Biografie, das war auch die erste, die ich gelesen habe, und das hat mich sehr beeindruckt. Selbst wenn er also im Fernsehen zu sehen war mit seinen Buchkritiken und so, was er von sich gegeben hat und gesellschaftliche Kritik gegeben hat, wirklich ein Mann, den ich wirklich sehr, sehr geschätzt habe.
Was schätzen Sie an diesem Buch? Was hat Sie beeindruckt?
Die präzise Genauigkeit, die er also gegeben hat. Wie zum Beispiel auch dann mit Arafat sich getroffen hat, den kannte er ja auch sehr gut, sie haben sich also auch getroffen gehabt. Und dann, wo er geadelt wurde, war er ja zu der Königin eingeladen worden und da hat die Königin gesagt, naja, sie können sich ja hinknien. Da hat der Sir Peter Ostendorf gesagt, na klar, ich kann mich hinknien, aber ich komme aber wieder nicht hoch, meinte er zu der Königin. Und das war eine, ich fand das also, auch diesen Humor, der so feinfühlig ist, fand ich dabei auch immer sehr amüsant.
Ja, ich kann mich erinnern, dass ich dieses Buch mal auf einem Flughafen gekauft habe, denn ich hatte fatalerweise keine Ferienlektüre eingepackt und kaufte mir das dann von einem Stand und fand es auch sehr kurzweilig und sehr amüsant. Also Sir Peter, der konnte wirklich sehr kurzweilig schreiben. Herr Engel, danke für diesen Hinweis, danke für diesen Tipp.
Gern geschehen.
Danke für
ein schönes Wochenende.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir jetzt Frau Alberts aus Hannover am Telefon. Guten Morgen, Frau Alberts.
Guten Morgen. Können
Sie
mich jetzt hören?
Jetzt kann ich Sie hören, ja.
Wunderbar, das freut mich. Ich rufe an, weil es vorhin um Astrid Lindgren ging. Ich bin großer Fan von Astrid Lindgren als Kind gewesen, habe auch die Erfahrung gemacht, dass Patenkinder das durchaus sehr, sehr mögen. Und ich fand es interessant, als der Vorschlag kam, also sollte ein Mädchen empfohlen werden und dann kam als erstes Buch Karlsson vom Dach.
War vielleicht ein Fehler von mir, ja.
Ja, weil es ist ein Junge, es sind nur Jungen und mir tat als Mädchen oder als Kind der Lillebror immer so leid und ich fand die Karlsson vom Dach ein Arsch, also Entschuldigung. Und ich habe schon verstanden, dass er den Lillebror mutiger machen sollte, aber irgendwie kam das als Kind bei mir nicht an.
Ich fand es ja gerade lustig, dass er so ein gewesen ist. Das fand ich ja gerade so.
Ja, genau. Aber das kann eben auch bei anderen Kindern sagen, oh, will ich nicht, das ist für mich kein Held. So. Nächster Vorschlag war Pippi Langstrumpf. Ja,
richtig.
Witzig, aber eben auch schräg. Irgendwie ja jenseits von allem Wirklichen. So. Aber so, und deswegen meine Empfehlung vielleicht Kalle Blomqvist.
Ja, der Meisterdetektiv.
Genau, weil er, da sind einfach auch, ist eine starke Mädchenfigur, die einfach bei den Jungs mitmacht, die genauso gut ist, die ähnliche Sachen kann, also einfach als Identifikationsfigur nochmal ganz anders da ist. Ronja Räubertochter natürlich, einfach weil das auch sehr schön.
Hat nicht funktioniert, nach 20 Seiten war Schluss, okay. Habe ich auch empfohlen, ging nicht. Ich habe es dann nämlich selber, Frau Alberts, ich habe es dann selber nochmal gelesen, war wieder hellauf begeistert, meine Tochter sagte, nee.
Wie alt war die, darf ich mal fragen?
Sie war da, glaube ich, 9. 8 oder 9.
Ja, ich weiß nicht, bei Ronja Räubertochter kann es vielleicht, ich weiß nicht, ich habe es erst später gelesen, weil es dann später erschienen ist. Manchmal ist es auch eine Frage des Alters.
Da gibt es aber auch eine ganz tolle, ich glaube Ulrich Nöten, das weiß ich jetzt nicht mehr, ganz tolle Hörbuchversion. Die hat meine Tochter, die war gebannt. Eine ganze Fahrt bis nach Dänemark hat das friedlich gestaltet, dieses Hörbuch.
Also Herr Höchstädt, Sie haben ja selber zwei Töchter und ich habe so ein bisschen überlegt, ob es auch so einen Generationenwechsel gibt. Also es scheint ja mit Harry Potter ganz gut zu funktionieren. Der hält ja ein paar Generationen durch. Ich weiß nicht, Frau Röwekamp, bei Ihnen in der Buchhandlung, ist es auch so, dass mittlerweile schon die dritte Generation, naja, oder die zweite Generation kommt und Harry Potter liest? Ist das so?
Das ist so, aber zu diesem Thema kann ich nur sagen, ich habe zwei Enkelkinder und die lieben eine Geschichte von Sergei Michalkow, die drei kleinen Schweinchen, also nicht zu verwechseln mit der Shoah, die drei kleinen Ferkel. Und das habe ich, glaube ich, schon 50 Mal vorlesen müssen. Und das ist so ein Band, wo DDR-Kinderklassiker zusammengefasst sind. Da gibt es eine ganze Reihe. Und kann ich jedem ans Herz legen, das ist kurzweilig, wenn man zum Einschlafen vorlesen möchte, sind diese Geschichten besonders gut geeignet.
Ich habe festgestellt, dass, weil gerade der Tipp kam mit Kalle Blomqvist, dass so jetzt die Phase beginnt, wo sowas wie drei Fragezeichen oder fünf Freunde oder so Detektivgeschichten, also das liest meine Tochter gerade sehr gern, aber eben daneben eben auch Harry Potter. Vielleicht ist das auch so ein Generationending. Ich meine, ich bin mit diesen Hörspielkassetten aufgewachsen, habe weniger drei Fragezeichen gelesen, ich habe es mehr gehört, aber jetzt gibt es ja auch die drei Fragezeichen Kids und ich glaube, die Alster-Detektive gibt es auch und sowas. Mhm. Und das scheint auch bei Mädchen ganz gut anzukommen.
Ja, kann ich bestätigen.
Herr Höchstädt, sind Sie schon in der Phase, wo Sie sowas wie, hieß denn das früher, Bibi Blocksberg oder sowas vorlesen müssen? Da gibt es wahrscheinlich Aktuelleres, Neueres, ne, oder?
Ach, wir lesen alles und die Kinder kriegen ja bei uns mit, dass Bücher eine große Rolle spielen. Die liegen halt überall rum. Ich versuche, die Kinder so wenig wie möglich zu zu lenken, was das angeht, weil ich glaube, dass sie ihren Weg selber finden. Und wichtig ist bei uns, dass wir darüber reden, wie sie es finden, also dass es schon eine Reflexion gibt. Und auch im Widerspruch zu Büchern lernen ja die Kinder viel und wir Eltern auch. Wir sprechen immer von der Konifizierung. Also wir haben wahnsinnig viel Conny gehört im Auto. Mir reicht's. Aber die Kinder lesen auch wirklich andere Sachen noch und das ergänzt sich. Die Sachen fallen dann auch wieder runter, gehen vergessen. Aber Conny könnte weniger werden.
Frau Alberts, ich werde das nochmal mit Kalle Blomqvist versuchen. Ich werde nochmal einen Versuch starten. Ich danke Ihnen für diesen Tipp.
Ja, viel Erfolg. Alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss. Aus Berlin haben wir jetzt Claudius Kiesig. Guten Morgen, Herr Kiesig.
Ja, schönen guten Morgen.
Was würden Sie uns empfehlen?
Also ich empfehle auf jeden Fall ganz von Herzen die Jörg Maurer Alpenkrimi.
Ja.
Die man natürlich auch gut lesen kann, aber die noch schöner werden, wenn er sie selber vorliest als Hörbuch. Auf langen Autofahrten ist es nicht zu toppen, finde ich, weil er eine so schöne Sprache hat und es einfach Freude macht, ihm zuzuhören bei diesen Geschichten, die so fein auch beobachtet und fein gestaltet und fein geschrieben sind. Finde ich sehr, sehr, sehr schön.
Sie haben gesehen.
Gerade für die Urlaubszeit, wenn man längere Autofahrten hat,
ja,
ist das mein Tipp.
Und es lenkt auch nicht ab, wenn wir gerade uns der Tataufklärung nähern, dann müssen wir nicht an Seitenstreifen, um jetzt nochmal gebannt zuzuhören, das geht schon so.
Das geht schon so noch.
Sie haben gesagt.
Es gibt so Momente, wo man denkt, jetzt müsste man eigentlich mal ranfahren.
Ja.
Man denkt jetzt, man muss nochmal das Kapitel zurückspringen, weil man sich dann doch natürlich auch auf den Verkehr konzentrieren muss. Aber es ist unterhaltsam, es ist für die, ich sag mal, mit ein bisschen größeren Kindern kann man das schon machen. Und ansonsten als Erwachsene, wir waren neulich mit einer Erwachsenengruppe in Dortmund und hatten die Hinfahrt und die Rückfahrt, es war einfach traumhaft.
Frau Röwekamp, da sind wir jetzt beim Genre Krimis. Ja. Ist das tatsächlich so, dass Krimis immer noch am besten sich verkaufen?
Ja, doch, kann man so sagen, aber ich, für mich gibt es gar nicht so eine Trennung der Genre. Mhm. Ich könnte jetzt auch gleich einen guten Krimi empfehlen.
Ja, bitte.
800 Seiten.
Oha.
Es ist ein Krimi, sowas habe ich auch noch nicht in den Händen gehalten, mit einem Glossar.
Aha.
Ein japanischer Autor, Yokohama. Das Buch heißt 64 und es geht um einen alten Fall, der noch wieder herausgeholt wird. Es geht um einen Ermittler. Das wusste ich auch nicht, dass in Japan, wenn man in einer Behörde arbeitet, alle 5 Jahre sozusagen der Posten gewechselt wird. Und eigentlich ist er ein Kriminalkommissar mit Leib und Seele. Und jetzt muss er den Pressedirektor machen in der Behörde, was ihm nicht so richtig gefällt. Und er beobachtet jemand, er merkt, dass in diesem 64er-Fall wieder jemand ermittelt. Das turnt ihn so an. Hinzu kommt, dass seine Tochter auf einmal verschwindet. Das wird auch bis zum Schluss nicht klar, was mit diesem Mädchen ist. Und das Besondere an dem Buch ist, wie gesagt, es ist ein Ziegelstein, dass es um Ermittlungsarbeit geht, dass immer wieder Türen aufgestoßen werden, mit denen man nicht gerechnet hat. Und die Spannung, die dadurch entsteht, ist eine unglaubliche. Also es ist Krieg und Frieden, würde ich mal sagen.
Vom Umfang her kommst du sogar fast hin.
Ja. Und mir hat das sehr, sehr, sehr gut gefallen, weil ich am Anfang dachte, ach, das ist zu viel und diese ganzen japanischen Namen, ich kürze das immer dann für mich selber ab. Mhm. Und es war aber nicht so. Es ist wirklich großartig und ich weiß, also auch andere haben dieses Buch schon besprochen, also Dennis Scheck hat es auch gleich extra klasse etc., obwohl ich sonst mit diesem Herrn nicht immer einer Meinung bin, kann ich empfehlen, weil man da auch dann zum Schluss traurig ist, dass das Buch zu Ende geht und noch so vieles Geheimnisvolles offen bleibt.
Das ist immer ein gutes Zeichen bei Büchern, wenn man merkt, sie werden dünner und damit sich auch die eigene Laune verschlechtert, weil man weiß, jetzt ist es bald vorbei. Herr Kiesig, ich danke Ihnen für den Tipp der Alpenkrimis, Jörg Maurer. Vielleicht war jetzt ja auch das, was Frau Röwekamp noch genannt hat, möglicherweise, ich meine gut 800 Seiten, vielleicht gibt es das ja auch irgendwann als Hörbuch, können Sie sich das auch im Auto dann mitnehmen.
Ja, wunderbar.
Dankeschön für Ihren Hinweis und einen schönen Tag noch.
Danke, so mich auch.
Danke.
Wiederhören.
Wiederhören. Wir haben es schon ein bisschen gehabt mit der Lesersozialisation, mit Büchern, die einen als Kind geprägt haben. Bei mir war es so, Bücher lesen als Kind, das war immer ein Abschalten, ein Spaziergang in andere Welten, ein Aufschließen von Fantasiewelten. Ich war großer Fan von Michael Ende, ich habe von ihm alles gelesen und mochte auch, obwohl ich das Kind noch nicht so verstanden habe, aber das hat mich fasziniert, dass da auch mal so ein philosophischer Hintergrund war, die Zeit bei Momo zum Beispiel, die unendliche Geschichte, ging es um die Fantasie. Ein Freund von mir, der aus der DDR stammt, der hat mir mal gesagt, für ihn war Lesen auch ein Fenster zur Welt. Das Buch aufschlagen, das war wie Durchzug, Frischluft. Frau Rüwekamp und Herr Höckstedt sind beide auch in der DDR aufgewachsen. War es bei Ihnen ähnlich?
Also ich habe relativ spät angefangen zu lesen. Ich war Leistungssportlerin und habe dann angefangen, als ich von der Sportschule runterging, zu lesen. Das war meine Flucht vor diesem Sturz im Grunde genommen. Und ja, da hat es dann angefangen und ich habe wüst alles durcheinander gelesen. Alles, was in meine Hände kam. Ich habe mich vor der Welt zurückgezogen. Mhm. Also, so kann man das sagen. Und seitdem hat es nicht wieder aufgehört. Und es gibt ein Buch, das sage ich nur ganz schnell, das ist sozusagen wieder aufgelegt worden in der Edition Blau, Romain Gary, Pseudonym Emile Ayar. Du hast das Leben vor dir, das ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Das hat mich damals unwahrscheinlich beeindruckt. Das ist die Geschichte zweier Menschen, die sehr eindrücklich vom Leben gebeutelt wurden. Ein kleiner Junge, ein Araberjunge ohne Eltern und Madame Rosa, eine jüdische Frau, die als Prostituierte gearbeitet hat, die Kinder von Prostituierten aufnimmt und diese dann nach und nach werden verschwinden und nur der Junge Momo und Madame Rosa bleiben übrig. Momo streunt durch Belleville, weiß nichts, beobachtet genau und Madame Rosa gibt es eine eindringliche Szene, ich will gar nicht so weit ausführen, wird sterben und der Junge wird sie behalten. Also das ist mir sehr unter die Haut gegangen. Es hat viel mit Migration zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass man Menschen zurücklässt, ihnen nicht hilft, Menschen, die einsam sind. Also ich empfehle dieses Buch sehr. Das lässt niemanden kalt.
Frau Rüwekamp, Buchhändlerin in Rostock bei der Thalia Universitätsbuchhandlung und, wie ich gerade gelernt habe, in ihrem früheren Leben einmal Leistungssportlerin. Und das hat sie mit Hauke Höckstedt, dem heutigen Leiter des Literaturhauses Frankfurt am Main, gemeinsam, Herr Höckstedt, was haben Sie für eine Lesesozialisation?
Ja, es ist frappant, Frau Rüwekamp, dass Sie, ich war auch Leistungssportler, auch in der DDR, ich war Ruderer. Für mich, im Nachhinein sieht man ja tatsächlich manchmal Dinge klarer und mir ist heute klar, dass eine Sache, zwei Dinge haben mich, glaube ich, zu den Büchern gebracht, neben den Eltern und dem, aber das eine ist, dass ich war damals 12, das ist etwa 82, war das. Meine Schwester spielte im Wolfgang Borchardt draußen vor der Tür mit. Sie war eigentlich nur Statistin. Sie lag unter einer großen Plastikfolie, einer blauen, am Theater und war ein Teil der Welle und machte einfach nur Wellenbewegungen unter einer Folie. Das führte aber dazu, dass ich ins Theater ging und Borchardt gesehen habe mit 13 oder so. Das hat mich schwer beeindruckt. Dann habe ich den Borchardt immer in der Tasche gehabt und immer gelesen. Das ist das eine. Und das andere, weil der Name heute auch schon viel, Solzhenitsyn, es war dies auch die Zeit, wo bei uns zu Hause in Schwedt an der Oder Bücher in Zeitungspapier eingeschlagen lagen und unsere Eltern uns sagten, ihr dürft darüber nicht sprechen. Und dann haben wir die Bücher aufgeschlagen. Es war eben Solzhenitsyn und Krebsstationen. Und da wurde mir klar, dass Bücher gefährlich sind, dass es in Büchern um was geht. Und seitdem war und ist für mich Lesen auch nie abschalten. Für mich ist Lesen immer einschalten. Also.
Aus der Nähe von Schwerin, aus Grambo, ruft uns Sigrun von Raison an. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Was haben Sie für eine Lesesozialisation? Ging es Ihnen ähnlich? War das auch eine Flucht oder ein Rückzug?
Also es ist beides. Als Kind war es sicherlich mehr Abtauchen in ferne Welten. Und das habe ich wahnsinnig gern gemacht. Ich habe sehr früh angefangen zu lesen. Also ich war umgeben von Büchern. Wir hatten sehr viele Bücher zu Hause. Und ich war ein sehr neugieriges Kind und darauf wollte ich natürlich lesen. Und dann habe ich das schon vor der Schule geschafft. Und das Erste, was ich gelesen habe, war tatsächlich Märchen aus 1001 Nacht. Und das hat mich insofern geprägt, als diese sehr ferne Welt für ein DDR-Kind mich begleitet hat, mein ganzes Leben hindurch. Und vor allem, das klingt vielleicht komisch, aber auf der Zunge. Also was ja möglich war, waren so kulinarische Begegnungen zu haben, ohne in das Land jetzt selbst kommen zu können. Und es begleitet mich eigentlich bis heute, bis in die Flüchtlingsarbeit, das Interesse für diese orientalischen Länder und wie es den Menschen dort geht, das hat sich sehr erhalten und hat mit einem Märchen angefangen oder mit mehreren Märchen, ja.
Was lesen Sie aktuell, was Sie uns vielleicht ans Herz legen mögen?
Ich habe aktuell gelesen Ostende, 1936, Sommer der Freundschaft von Volker Weidermann. Ich war total begeistert, das war ein Geschenk von einer Cousine. Da geht es um also Stefan Zweig steht im Mittelpunkt am Strand von Ostende. Insofern passt das auch vielleicht sehr schön zum Thema Sommerlektüre. Ist flott durchgelesen, das sind keine 200 Seiten. Und da sind so unheimlich viel Anregungen drin für alle, die sich interessieren, auch für das Leben von Literaten und für Zeitgeschichte, weil das Besondere ja wirklich die Begegnungen der Autoren sind zu dieser Zeit. Und interessant natürlich auch das Verhältnis von Stefan Zweig, wie sich das wandelt, das ist ein Verhältnis zum Krieg, weil er hat zwei so besondere Sommer in Ostende und der letzte ist 36. Der erste besondere ist zu Beginn des Ersten Weltkrieges, an den er gar nicht glaubt und das hat mich sehr fasziniert, das Buch, und neue Anregungen gegeben, andere Dinge zu lesen. Und Josef Roth ist so ein besonderer Freund von ihm. Auch über den so ganz andere Facetten kennenzulernen, das hat mich total begeistert. Und ich habe schon angefangen, dann so ein bisschen quer zu lesen und mir Dinge aufzuschreiben, die jetzt neu auf der Liste gelandet sind. Das kann ich sehr empfehlen für alle, die das auch gern mögen.
Das gibt es in letzter Zeit häufiger, glaube ich, so semi-biografisches, also Dinge, wo Geschichten von Autoren erzählt werden, aber das dann vermischt wird auch mit Fiktion. Ich kenne das auch von Rilke, glaube ich, ist vor ein paar Jahren erschienen. Frau Röwekamp, ist das auch so ein Trend, den Sie auch beobachten?
Ja, aber Trend würde ich das jetzt nicht. Ich finde es schön, dass es sowas gibt, dass man sich Autoren, die vielleicht ein bisschen vergessen sind, dass man sich denen wieder so nähern kann. Und das, was die Hörerin eben gesagt hat, sie notiert sich das, damit sie sozusagen sekundär noch was dazu holt und mehr erfährt über diese Autoren. Das finde ich toll. Ich habe übrigens einen Tipp, wenn sie Märchen gern liest, dann gibt es in der Inselbücherei einen, die ja wunderschön gemacht ist, Vassilissa die Wunderschöne, das sind russische Märchen, wunderschön illustriert, das ist auch so ein kleines, feines Teil.
Kennen Sie alles, haben Sie gesagt, Frau von Rissa?
Kenne ich alles. Also ich habe damals in der Kinderbibliothek gelesen, ich bin Jahrgang 59 und ich komme aus Jena und da gab es eine fantastische Kinderbibliothek und ich habe sozusagen immer das Regalfach links angefangen und habe es bis nach rechts durchgelesen. Und weil wir das Thema Abenteuer hatten, da gab es auch ein Regalfach Piraten. Und da habe ich alles gelesen, was es damals gab. Also auch das Abenteuer hat mich wahnsinnig gereizt. Und das passt auch in die Märchen. Also das Ferne war immer ein großes Thema. Und Piraterie, ich fand das wahnsinnig aufregend. Und zur Aufregung gehörte dann auch Wolfsblut, was ich heute noch toll finde. Also und auch immer gerne weiterempfehle, so Kindern, die in dem Alter auf der Suche nach Abenteuern sind, ja.
Haben Sie eigentlich schon mal ein Buch zweimal oder sogar dreimal gelesen?
Oh ja. Ich könnte das jetzt nicht aus dem Ärmel ziehen, welches, aber ich weiß, dass ich das mache und das ist ja auch der Grund, warum ich keine Bücher wegwerfen kann, weil es kann ja sein, dass ich es nochmal lese.
Herr Höckstedt, Sie auch? Haben Sie auch schon mal ein Buch mehrmals gelesen oder haben Sie die Zeit dafür nicht?
Unbedingt. Doch. Also es gibt ja Bücher, Bücher, die sind so gut, dass man ihnen vertraut, dass man sie auch beiseite legen kann, und nicht zu Ende lesen muss. Und es gibt Bücher, die ich immer wieder lesen will. Einer meiner Autoren, die ich immer wieder lese, ist und zu denen ich immer wieder zurückkehre, ist Josef Brodsky, Nobelpreisträger 1986, glaube ich. Ganz großartig. Und zum Einstieg ist da sicherlich das Allerbeste, ist seine große Liebeserklärung an Venedig Ufer der Verlorenen, ein fantastisches Buch. Wenn man jetzt Brodsky noch gar nicht kennt, dann wäre das ideale Einsteigerbuch.
Werde ich mir merken, ich habe ihn noch nicht gelesen. Bei mir ist es Thomas Bernhard, zu dem ich immer wiederkehre. Und das Kalkwerk habe ich mittlerweile dreimal gelesen. Frau Röwekamp, haben Sie noch ein Buch, wo Sie sagen, ja, ich muss zwar 50 Bücher pro Halbjahr lesen, aber es gibt trotzdem eins, was ich immer wieder lese?
Ja, das sind zum größten Teil Biografien. Aber ich habe einen Autoren, den ich sehr schätze. Das ist Thomas Rosenlöcher, der ja auch Lyriker ist. Und ich lege jedem ans Herz, wir haben ja jetzt wieder ein Jubiläum, Mauerfall, die verkauften Pflastersteine, Dresdner Tagebuch. Wer das noch nicht gelesen hat und wirklich nichts mit der Wende und sowas am Hut hat, dem empfehle ich das. Er hat auch noch ein Büchlein Ostgezeter geschrieben. Es passt, es ist so ein weitsichtige Texte, was er da beschreibt, praktisch 1990. Das ist alles auf uns zugekommen. Also kann ich empfehlen.
Ist notiert, Frau Röwekamp. Vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen, Frau von Raison, für Ihre...
Empfehlen?
Ja, bitte sehr, natürlich.
Ich würde gerne noch etwas empfehlen, und zwar Allahs Sonne über dem Abendland, unser arabisches Erbe. Das ist sehr erhellend, mal zu gucken, es gäbe dieses Europa nicht ohne den Einfluss aus den arabischen Ländern, was die Wissenschaft betrifft und auch was unsere Kultur betrifft. Und das ist kein Buch, was man auf einen Ritt lesen muss. Habe ich auch nicht. Ich bin noch gar nicht durch. Ich bin seit 2 Jahren dabei. Ich verdaue das Abschnitt für Abschnitt, weil das unterschiedliche Thematiken berührt. Und sehr erhellend. Und dann sollen wir doch mal nicht ganz so die Nase hochtragen.
Sagt die Hörerin Sigrun von Raison. Vielen Dank auch für diesen Hinweis und ein schönes Wochenende Ihnen.
Vielen Dank Ihnen auch.
Wir haben jetzt eine aktuelle Suchmeldung hier reinbekommen per Mail, und zwar Stefan Günther, der schreibt uns, dass er als Kind in der DDR immer ein Lieblingsbuch gehabt habe. Leider weiß er nicht mehr, wie es heißt. Die Geschichte spielt in Schweden, er glaubt Malmö, wo der Junge einer alleinerziehenden Mutter ins Ferienlager soll, aber aus dem Zug wieder aussteigt und die Ferien alleine zu Hause verbringt, weil die Mutter alleine in den Urlaub gefahren ist. Na, vielleicht kennt ein Hörer, eine Hörerin das Buch. Herr Höchstädt kennt es nicht. Frau Röwekamp, nee, kennen Sie es auch nicht. Aber vielleicht erinnert sich eine Hörerin, ein Hörer. Also, Kind soll nach Malmö, bleibt aber dann doch zu Hause, verbringt die Ferien alleine. Eine aufregende Geschichte. Ich würde ganz gerne noch über das Thema Lesegewohnheiten sprechen. Herr Höchstädt, haben Sie einen Lieblingsort? Lesen Sie am liebsten am Schreibtisch, am Bett, im Ohrensessel?
Na, ich habe ja lange Zeit auch Literaturkritik geschrieben und auch von Rundfunk, aber vor allem auch geschrieben für Zeitungen und so. Da war es quasi also ganz protestantisch immer im Sitzen, also ganz nur am Tisch und mit Notizen. Jetzt muss ich nicht immer Notizen mir dazu machen oder jedenfalls nicht so, dass sie gleich verschriftlicht werden und also in den Text einfließen und lese, wann immer es geht. Also natürlich nicht im Büro, nicht im Literaturhaus, aber im Liegen, im Sitzen. Ich als Hörbuch eigentlich sogar trimedial wahrscheinlich, würde man heute sagen, sondern ich habe gerade Ines Galpe gelesen, Umkämpfte Zone, fantastisches Buch.
Die war bei uns, tolle Autorin.
Wunderbar, weil fällt mir jetzt auch ein, weil Sie ja gerade sagten, Frau Röwekamp, ein Buch auch nochmal, was erklärt, was in diesem Land womöglich los ist, was wir versäumt haben bei der deutschen Wiedervereinigung. Sie spricht von Vergletscherung, von doppelten Vergletscherungen und so weiter. Und das Buch, deswegen hole ich hier aus, habe ich eben als Buch gelesen und dann, wenn ich ins Flugzeug und in den Zug steige, dann eben auch auf dem E-Reader weitergelesen. Also auf allen möglichen Wegen und wann immer es geht.
Ich habe mal gehört, dass der große Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki immer im Anzug, immer mit Krawatte und immer am Schreibtisch gelesen hat. Das hat mich damals schwer beeindruckt. Frau Röwekamp, Sie auch immer im Kostüm, immer am Schreibtisch. Nein, Quatsch.
Ich glaube das auch nicht so richtig. Also ich bin bekennende, ich suche immer noch so einen Teil, wo ich so halb liegen kann. Also gibt es aber nicht. Also ich bin eine Leseliegerin.
Leseliegerin.
Ja, würde ich das mal sagen. Weil wenn ich am Tisch sitze, dann höchstens mal irgendwelche Zeitschriften oder ich bin Nachrichtenjunkie, das geht im Sitzen auch gut, weniger im Liegen, aber Lesen im Liegen, ich weiß, es ist ein bisschen verpönt, aber ich bekenne mich dazu.
Ja, ich finde auch.
Frau Ute Kummer ruft uns aus Leipzig an. Frau Kummer, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wo lesen Sie am liebsten, im Bett?
Eigentlich überall. Also ich habe als Kind angefangen, immer zu lesen, und dann habe ich mich versteckt mit den Büchern, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich so lange lese.
Dass sie so lange lesen und dass sie lesen? Nein, dass sie so lange lesen, ne?
Nee, haben dass sie... ich so lange lese. Ich wollte auch noch andere Sachen machen.
Ach so.
Durfte.
Hausaufgaben, genau. Zum Beispiel.
Ja.
Haben Sie eine Empfehlung für uns, was Sie uns ans Herz legen mögen?
Ja, zwei sogar. Also das eine richtet sich vor allem an Frauen. Ich habe angerufen wegen ihrer Aufruf vorhin, dass wenig Frauen anrufen. Und das ist von Emily Nagoski, das Buch Komm, wie du willst, das neue Frauensexbuch. Und das zweite ist von Volker Berghahn, Der Erste Weltkrieg. Also bei dem Ersten Weltkriegsbuch ist es so, da muss ich sagen, da kenne ich mich gar nicht aus mit vergleichender Literatur. Das ist so von dieser C.H. Beck-Wissenreihe, so ein Einsteigerbuch. Und ich finde das sehr gut für mich. Also ich bin jetzt 29, diese Geschichte besser immer mehr zu verstehen, weil ich auch mehr mit meiner Großmutter ins Gespräch komme, die damals geflohen ist. Und diese geschichtlichen Zusammenhänge zu verstehen, finde ich sehr wichtig. Also ich weiß nicht, da sind andere Menschen bestimmt schon bewanderter, die brauchen das vielleicht nicht. Und das zweite Buch ist dieses Buch Komm, wie du willst. Und Frau Nagoski bricht es, also sie ist auch sehr bewandert und schreibt es sehr wissenschaftlich, mit wissenschaftlichen Quellen und allem, und erklärt einfach erstmal die Anatomie. Und es geht auch darum, sich selbst, also ich lerne sehr viel selbst über mich in diesem Buch, und es geht um ganz viele Bereiche, die einfach mit dem Sex zu tun haben, und auch um, also man lernt sehr viel auch über sich selber, was auch zum Beispiel Stressreduktion angeht und so. Und ich finde es sehr gut, weil ich auch das Gefühl habe, dass Sexualität immer noch so ein Tabuthema ist. Also während auf der anderen Seite ganz viel, habe ich das Gefühl, sehr viel sexualisiert wird an Frauen immer noch. Und ich finde es sehr gut, da eine Perspektive zu entwickeln, die von einer Frau kommt, für Frauen und nicht wieder Männer, die Frauen erklären, wie das funktioniert. Weil sie am Anfang schreibt sie auch, dass lange Zeit die weibliche Sexualität als Leitversion der männlichen betrachtet wurde, nur eben nicht ganz so gut. Und das finde ich da sehr gut, gerade mit den aktuellen Strömungen zu gucken, wie ich das empfinde und was ich da noch lernen kann auch.
Ja, vielen Dank, Frau Kummer, erstmal für die beiden Tipps. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Bücher über weibliche Sexualität, auch durchaus von Autorinnen geschrieben, nicht ganz so selten sind. Frau Röwekamp, können Sie das bestätigen, dass immer mal wieder darüber geschrieben wird?
Ja, es gibt einen aktuellen Titel, der mich schwer beeindruckt hat, M von Mattes und Seitz, die Autorin, das ist ein Doppelpack, das ist mir jetzt, kann ich mich nicht erinnern. Da geht es um eine junge Frau, die alle sexuellen Spielarten ausprobiert, sehr perfide zum Teil, aber zum Schluss bleibt sie vollkommen. Es ist die Geschichte einer Einsamkeit im Grunde genommen, einsam auf sich zurückgeworfen, aber ein sehr sexualisiertes Buch. Und ich kann ja auch Ihnen etwas sehr Nettes empfehlen, Sex und Liebe in der DDR, im Sozialismus. Das ist im Moment so ein, naja, nicht ein Bestseller, aber er wird wahrgenommen und ist ein Sachbuch natürlich. Und da wird dann festgestellt, dass es tatsächlich so ist. Man hat das untersucht, dass es die Freizügigkeit, also sich sexuell auszuleben in der DDR, vorhanden gewesen ist. Also man war nicht prüde.
Und das ist dann schon nochmal, was Sie jetzt beschrieben haben, eine ganz andere Liga als sowas wie 50 Shades of Grey. Ne? Sie stöhnen auf, wo man dann
lesen
sagt...
Lesen Sie das laut mal vor, das ist wie Loriot.
Also unfreiwillig komisch, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, Frau Röwekamp, zu Ihnen in die Thalia Universitätsbuchhandel in Rostock sind doch teilweise dann die Frauen geströmt und wollen das Buch haben, oder nicht?
Ja, natürlich, es gibt ja eine ganze Front, da steht dann sogar Erotik drüber, obwohl das ja nur überhaupt nichts mit Erotik zu tun hat. Ich finde das auch nicht schlimm, das sind ja zum Teil 12-jährige Mädchen, wo die Mutti nicht weiß, was sie für ein Buch jetzt kauft für sie. Ich finde das nicht schlimm, wenn man so anfängt, das sage ich den jungen Frauen auch, ist einfach mal lesen, man kann sich ja entwickeln, und dann ist das nächste Buch Jane Austen.
Okay, Herr Höckstedt, Sie wollten noch was ergänzen, meine ich.
Na, ich fühle mich jetzt natürlich provoziert und eingeladen, erst recht dieses Buch über den weiblichen Sex zu lesen. Aber das ist natürlich auch eine Vorlage für mich, an meinen Kollegen Rainer Moritz aus Hamburg zu erinnern, der jetzt, glaube ich, eine Neuauflage gemacht hat seines Klassikers. Heißt jetzt Matratzendesaster. Ich glaube, die läuten das Buch ein mit dem Satz: Für guten Sex gilt leichter getan als geschrieben. Er beschäftigt sich mit den schönen, gelungenen und misslungenen Stellen über Sex in der Weltliteratur. Also Matratzendesaster von Rainer Moritz herausgegeben.
Ich meine mich zu erinnern, da gibt es doch seit ein paar Jahren auch einen Preis, ne? Oder für die schlechteste Sexszene, die verfasst worden ist in einem aktuellen Roman. Oder gehe ich da jetzt in die Irre? Aber ich meine, es gäbe sowas.
Naja, die schlechtesten Sexszenen finden wahrscheinlich wirklich in der Wirklichkeit statt und nicht in den Büchern.
Sagt Hauke Hückstedt, er ist der Leiter des Literaturhauses in Frankfurt am Main und heute bei mir zu Gast. Nächste Veranstaltung bei Ihnen, ich habe mal geluschert im Internet, am 6.8. der Lesezirkel, ist das richtig?
Ja, das ist eine wiederkehrende Veranstaltung unserer Mitglieder, also keine öffentliche Veranstaltung, sondern ein Lesezirkel findet bei uns statt, ja. Ja, bei uns geht's los Mitte, Ende August und dann schauen wir schon auf die Buchmesse und so weiter, da ist viel los. Also wer zur Buchmesse in Frankfurt ist, soll ins Literaturhaus kommen, da gibt es große Partys, Empfänge, da ist einfach viel los. Bei uns ist immer was los, aber jetzt haben wir Sommerpause.
Eingeladen. Ja, unbedingt. Frau Röwekamp, Sie sind eingeladen und Frau Röwekamp, die Buchhändlerin der Thalia Universitätsbuchhandlung in Rostock, die können Sie auch live erleben und zwar, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, am 28. Juli in Heiligendamm bei einer Sommerlektüre, stimmt
ja,
das?
Ja, genau. Aber ich würde auch gerne auf eine Veranstaltung hinweisen mit Gregor Sander. Das ist eine Buchpremiere. Und jetzt ist mir natürlich der Titel entfallen.
Das gucken wir nach. Wir haben alle Internet. Ich danke Ihnen beiden, Frau Röwekamp und Herrn Hückstedt, dass Sie mitgemacht haben heute. Ich danke natürlich allen Hörerinnen und Hörer für Ihre Tipps, für Ihre Leseerfahrungen. Sie werden die Liste mit den Literaturempfehlungen auch online finden auf deutschlandfunkkultur.de. Das werden wir zusammenstellen und dann für Sie Anfang nächster Woche bereitstellen. Und ich darf mich verabschieden mit einem Zitat eines Autors, den ich sehr schätze, nämlich mit Gustave Flaubert, der hat mal gesagt, lies, um zu leben.